Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte zuerst ganz herzlich danken für die Einladung, hier an dem für mich neuen Ort dabei zu sein. Man entdeckt immer wieder als Aargauer Politiker neue Orte, die geschaffen worden sind als Treffpunkte, auch wenn es in einem Industriequartier ist und man das vielleicht nicht erwarten würde. Ich glaube, das ist eine Besonderheit von unserem Kanton, dass immer wieder Neues entsteht, an verschiedensten Orten, nicht nur in den Städten, sondern auch in Dörfern. Und ich glaube, das macht auch das Interessante von unserem Kanton und die Vielfältigkeit aus, sei es jetzt solche Institutionen im kirchlichen Bereich, sei es im wirtschaftlichen Bereich, was auch immer, Überraschungen werden sie im Kanton Aargau immer wieder einen Haufen antreffen. Sie sehen hier zwei Bilder. Beide Leute schauen glücklich rein. Und es ist wahrscheinlich ja auch eine Erkenntnis, die wir alle haben, dass das Glück, ob es einem gut geht, ob man sich gut fühlt, ob man zuversichtlich ist für sein eigenes Leben, nicht einfach nur vom Geld abhängt. Aber es hängt gerade in unserer Gesellschaft natürlich bis zu einem gewissen Mass auch davon ab. Nicht nur, aber auch. Und die Forschung zeigt ja auch, dass man zwar eine gewisse Ausstattung braucht, finanzielle Mittel. Also wenn man in einem Land wie der Schweiz gut kann leben, man braucht nicht nur zu essen, dass man nicht verhungert. Man braucht nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern dass man gesellschaftlich tätig sein kann. Dass man das, was in der Schweiz Besonderheit ausmacht, die Vielseitigkeit auch sich einbringen kann. Und ein Teil ist von dieser Gesellschaft, da braucht man auch gewisse finanzielle Mittel. Aber die Forschung zeigt auf dieser Seite auch, dass wenn man eine gewisse Ausstattung hat, finanzielle Mittel, dass man nicht glücklicher wird, wenn man einfach immer mehr hat. Sondern dass ein Grenznutzen da ist vom Geld. Ein Grenznutzen, der zeigt, Scheffeln von Geld ist nicht das, was glücklich macht. Aber nicht dauernd müssen, nur dem Geld nachspringen. Müssen, nicht wollen. Das ist etwas, das die Leute auch bedrücken kann, das die Leute ausschliesst, wo den Leuten nicht mehr die Möglichkeiten gibt, sich zu entwickeln, die eben bei uns wichtig und nötig sind. Und das ist eigentlich ein Einstieg in die Frage, was heisst Sozialpolitik in unserem Land. Sozialpolitik heisst einerseits, dass die Leute sollten die minimalen finanziellen Mittel haben, dass sie gut können leben können, dass sie gesellschaftlich integriert sind. Aber noch viel wichtiger ist, dass die Leute in unserem Land die Möglichkeiten haben, ihren eigenen Weg zu ihrem Leben und zu ihrem Glück zu finden. Dass sie die Fähigkeiten, die in den Menschen innen sind, auch selber einerseits entdecken und nachher selber können entwickeln. Nicht einfach nur, weil sie Geld haben und man das hinstellt, sondern weil sie merken, das, was von innen rauskommt, da, wo die Möglichkeiten im Menschen sind, da schätzt man das in einem Land wie der Schweiz, dass man die weiterentwickeln kann. Der Staat, die Gesellschaft gibt uns die Möglichkeit, sie selber können einzubringen. Das ist vielleicht ein Allgemeinplatz, aber es ist nicht eine Selbstverständlichkeit. Gerade in der Diskussion um Sozialpolitik ist das immer ein bisschen die Frage, geht es nur ums Geld oder geht es eben um viel anderes? Die Person hat das sehr gut auf einen Punkt gebracht mit dem sogenannten Capability-Ansatz. Nobelpreisträger und Ökonom aus Indien, Damartya Sen. Er hat deutlicher als andere gesagt, da wo wir schauen müssen in der Gesellschaft, ist die Verwirklichungschance von sich selber zu fördern. Von jedem Mensch in Drittweltländern, in den reichen Ländern wie die Schweiz, in den Industrieländern. Das ist aber häufig einfacher gesagt als gemacht. Es braucht immer das Mitmachen von den Leuten, die betroffen sind. Aber Strukturen, wo die Leute drinnen leben, die Möglichkeiten, die sie in der Schule mitbekommen, die Möglichkeiten, die sie am Arbeitsplatz mitbekommen, die können wir als Staat, als Wirtschaft, als Gesellschaft selber mithelfen zu gestalten. Die sind nicht einfach gegeben. Da sind wir gefordert, wenn wir eben nicht anwenden, dass zu viele Leute ihre Fähigkeiten nicht können ausbauen, nicht können entwickeln, sie nicht können einbringen, um nachher in die Situation einkommt, dass man das, was man als Sozialhilfe bezeichnet, eben nur noch mit finanziellen Mitteln, abschätzig gesagt, durchsuchen. Dann haben wir die Fehler gemacht. Dann ist es spät. Dann kostet es einen Haufen und den Leuten geht es nicht besser, sondern geht schlechter, als wenn wir einen anderen Ansatz gewählt haben. Und der Ansatz von Amartya Sen ist auch die Grundlage für einen Sozialbericht, den Sie vielleicht kennen, die einen oder anderen, den wir im Kanton Aargau ausgeschafft haben, der nicht aufzeigt, was man machen soll, aber wo aufzeigt, wie ist die Situation im sozialen Bereich von der Bevölkerung im Kanton Aargau. Den Bericht können Sie beziehen. Beim Kanton ist eine interessante Grundlage, die nicht ein Rezeptbuch ist, wie gesagt, aber wo Tatsachen aufzeigt. Auf etwas hat vorhin der Schön hingewiesen. Wir haben im Kanton Aargau in den letzten Jahren 58% der Ehen gehabt, die geschieden worden sind. 58% der Ehen. Und das ist eine andere Ausgangslage für eine Politik, für eine Sozialpolitik, für die Frage, wie sind die Schulen, was haben wir für Kinderkrippen, als wenn man eben sagen könnte, ja, das sind ein paar, die hier den Weg nicht gefunden haben, die geschieden sind, aber der Grossteil der Bevölkerung sind intakte Familien. Und so hat es einen Haufen andere Aussagen drin, auf die eine oder andere werde ich nachher zu reden kommen. Ein Grundsatz habe ich schon erwähnt, Vorbeugen ist besser als heilen. Ich trinke gerne Tee. Das ist etwas, um ein einziges gutes Mittel zur Vorbeugung. Das ist mir aber gleich letztens in den Rücken geschlagen. Immer weiss, ist es auch nicht so. Also wenn man sich Mühe gibt, vorzubeugen, als man Garantie hat, dass der gut ist. Aber wir wissen alle, wer sich selber Sorge hat, wer Gesundheitsvorsorge macht, wer auch die seelische Gesundheit pflegt von sich selber, der hat auch dann, wenn es einem mal schlechter geht, und Schicksalsschläge kann man auch dann erleiden, hat dann die besseren Voraussetzungen, um mit diesen schwierigeren Situationen umzugehen. Und darum ist das eigentlich der erste Grundsatz von der Sozialpolitik. Sozialpolitik ist das ganze Feld von der Politik. Überall, ich komme nachher auf die verschiedenen Bereiche, müssen wir uns überlegen, was können wir machen, dass möglichst wenig Leute das nötig haben, was man dann eben im engeren Sinn als Sozialpolitik bezeichnet. Nämlich die in diesen Statistiken zu holen, von denen, was nicht so gut geht. Das müssen wir schauen, zu vermeiden, eben rechtzeitig handeln und nicht zu spät. Was heisst das? Wir müssen die Menschen und ihre Fähigkeiten in jeder Beziehung fördern. Wir dürfen die Leute nicht hängen. Wir dürfen auch nicht sagen, ja, es ist jeder. Man kann ja selber schauen, oder? Das ist die Freiheit von einem liberalen Staat. Wir mischen uns möglichst nicht ein. Die es halt bescheisst, die sind irgendwo in einem Rand von der Gesellschaft. Man hat das gesehen, die Diskussion im amerikanischen Wahlkampf, eine Aussage, die dort der republikanische Präsident mal im kleinen Kreis gemacht hat. Natürlich ein bisschen salopper, als es wahrscheinlich gerne gehabt hätte, was man es gehört. Aber wenn man sagt, ja, 47% der Bevölkerung, die sind eigentlich verloren. Das ist einfach, die muss man eben noch irgendwie noch unterhalten, aber die zahlen keine Steuern und es ist sowieso nichts zu erwarten, abschreiben. Am besten sehen wir sie nicht. 47%. Nicht irgendein Paar, wo man nicht mehr helfen kann, sondern fast die Hälfte. Und auch bei uns ist es so, wir haben so und so viele Leute, die eine Unterstützung brauchen, eben eine vorbeugende Unterstützung, wo man muss schauen, dass sie nicht in die falsche Richtung gehen. Es muss eine Hilfe sein zur Selbsthilfe. Wir müssen ein gutes Klima haben, also die Leute, die es nicht eh schaffen, nicht die, die sowieso immer stark sind, sondern die, die eine gewisse Boden, einen zusätzlichen brauchen, als wir das in den verschiedenen Politikfeldern zur Verfügung stellen können. Aber, und das ist auch ein Grundsatz, immer auf der Basis, als gleich am Schluss die Leute eine Eigenverantwortung haben. Wir wollen keine Bevormundung. Das ist immer unter dem Namen Subsidiarität. Das heisst, da wo der Staat, das wo auch andere Organisationen bieten, soll dort helfen, wo die Leute selber den Weg nicht finden. Nicht bevormunden, nicht den Leuten die Verantwortung wegnehmen, sondern die Leute in ihren Fähigkeiten stützen. Das zu merken, wie man das kann, ohne dass es eben in einen Bevormundungsstaat übergibt, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wo die Politik gefordert ist. Sozialpolitik eben nicht nur als Sozialhilfepolitik, als politisches Querschnittsthema. Ich komme jetzt auf ein paar Politikbereiche, wo ich zuerst einfach einmal zeigen will, was ganz entscheidend ist, wie man vorhat. Bildungspolitik ist natürlich etwas Wichtiges. Gerade letzte Woche haben wir im Regierungsrat das Thema Volksschulen-Diskussion gehabt. Da hat auch der zuständige Chefangestellte vom Kanton gesagt, immer wie mehr kommen die Rückmeldungen im Kindergarten. Wir kommen Kinder über, die eigentlich schon fast spät ist, wo schon zu viel Negatives passiert ist, wo wahnsinnig schwierig ist, dann mit 5, die noch vernünftig können in den Kindergarten einzunehmen. Letzte Woche haben wir eine Veranstaltung von der reformierten Landeskirche zum Thema Gesichter der Gewalt. Da hat der Dr. Sachs, der ist Gerichtspsychiater, zu Königsfelden, hat über das Thema Gewalt und Psychologie von der Gewalt geredet. Und eine interessante Aussage, die er gesagt hat, die Entwicklungspsychologie sagt, der Mensch ist in seinem Leben typischerweise im Alter von 3 am gewalttätigsten. Mit 3 am gewalttätigsten. Nur macht es dann nicht so viel. Wenn ein Kind einen Brüllen wegreisst oder einem Box gibt, dann lacht man, noch Freude, oder? Und sagt, ja, das ist noch ein aufgewecktes Bürstchen. Aber was hätte er mit dem sagen, mit 3 am gewalttätigsten und die Aufgabe der Eltern oder von den Personen, die für die Erziehung verantwortlich sind, ist mit dieser Situation umzugehen, die Gewalttätigkeit so aufzunehmen, dass sie eben nachher den Menschen in einer Art entwickelt, dass er nicht mehr gewalttätig ist, mit 10 oder 12, sondern dass er mit den Aggressionen, die in jedem Menschen in sind und in dem Alter am meisten sie würden auswirken, wenn die Kraft schon da wäre, dass man das in eine gute Richtung bringen kann. Mit 3, dort muss man bereit sein. Und wenn es dann schief läuft, dann ist es nachher schon mit 5, 6 im Kindergarten schwierig. Und darum ist Bildungspolitik nicht da, wo man macht, nur ob jetzt jemand an die Universität kommt oder eine Lehre macht oder eine Fachhochschule geht. Sondern Bildungspolitik ist vor allem eine Politik, wo man den guten Boden muss legen muss, frühzeitig, rechtzeitig. Wirtschaftspolitik, da kann man auch sagen, ja, das ist nur die Sache der Unternehmer. Das ist klar, die Arbeitsplätze schafft nicht primär der Staat. Das schaffen die Unternehmer in ihren Firmen. Aber wie der Boden ist in einem Kanton in der Schweiz, wie die Wirtschaft sich entwickelt, hat man mithilft, vom Staat die Wirtschaft zu stützen, dass sie auch die Möglichkeit hat, möglichst viele Leute zu integrieren, mitzunehmen, wo sie nicht einfach immer arbeiten. Also man Arbeitsplätze hat in der ganzen Breite vom Spektrum. Das ist etwas, wo die Politik etwas dazu beitragen kann. Integrationspolitik, wir wissen, das ist erwähnt worden vom Herrn Schön, wir haben in der Schweiz viel Ausländerinnen und Ausländer. Die sind ja nicht einfach da, weil sie in der Schweiz schöne Berge hat und schönen Schnee. Das gibt es auch. Die dann auch noch immer sind und nichts arbeiten und viel Geld haben. Aber die meisten Ausländerinnen und Ausländer, die wir haben, der ganz grosse Teil, die sind ja hierher gekommen, weil die Wirtschaft sie braucht. Früher hat es noch die Akquisitionsbüro gegeben, in Italien unten oder im Kosovo. Da hat der Baumeisterverband Pristina ein Anwerbebüro gehabt, die Leute dort rekrutiert, dass sie in die Schweiz kommen. Jetzt ist die Schweiz so attraktiv, zur Zeit die Deutschen, die muss man nicht mehr gross requirieren. Die kommen die wollen. Und die man muss requirieren, sind die, die es im Deutschen schon bald zu wenig hat, im Gesundheitsbereich, wo man dann noch in die Schweiz lockt, dass wir überhaupt Leute haben, die hier arbeiten. Es hat solche, wo es nicht so schwierig ist, dass sie integriert werden. Es hat andere, wo wir wissen, wo die Gefahr besteht, wenn man einfach nichts macht, als Parallelgesellschaften entstehen. Es hat einzelne Nationalitäten, wo das weniger der Fall ist. Es hat andere, wo das mehr der Fall ist. Ein Beispiel, auch, dass man sieht, wie das nicht einfach etwas ist, das plötzlich sie überlebt hat. Wir haben in der Schweiz, im Aargau, ja relativ viele Migrantinnen und Migranten aus dem Kosovo, also albanischer Herkunft. Die sind vor rund 20 Jahren gekommen. Es ist jetzt die zweite Generation, viele Junge, die hier aufgewachsen sind. Da kann man ja sagen, ja, die können perfekt Deutsch. Da ist aber die Integration schon nicht mehr so ein Problem. Jetzt ist es ein neues Phänomen. Sehr viele von diesen heiraten junge Männer, junge Frauen wieder aus dem Kosovo, die neu hierher kommen. Die kommen hierher mit 22, können natürlich kein Wort Deutsch. Und weil die auch arbeiten, weil ein Einkommen nicht reicht, nehmen sie Grossmutter noch mit, um für die Kinder zu schauen. Die können auch kein Wort Deutsch. Und die Kinder aus dieser Generation, wo man eigentlich meint, sie kein Problem mehr von der Sprache, die kommen in den Kindergarten und können auch kein Wort Deutsch. Also wir haben eine neue Aufgabe, wieder im Integrationsbereich, wo man plötzlich merkt, das ist nicht einfach so, wie man sich es vorgestellt hätte, die nächste Generation, die kann nachher die Sprache, sondern es entwickelt sich, je nachdem, was für ein kultureller Hintergrund das ist, wieder in eine andere Richtung, wo man muss reagieren. Wenn wir hier bei der Integrationspolitik den Zeitpunkt verpassen, dann kommt uns das teuer, weil es kostet und weil wir auch sonst gesellschaftliche Probleme haben. Arbeitsmarktpolitik, etwas, das vor allem auch ihr Umfeld sehr stark engagiert ist. Wir haben so und so viele Leute, die schwierig ist, in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Wo man nicht einfach sagen kann, ja, der soll sich zusammenreissen, in der Fabrik findet der schon eine Stelle. So einfach ist nicht. Teilweise sind es die Integrationsfragen von der Sprache, teilweise sind es persönliche Handicap, die haben, körperlich, seelisch, geistig. Auch hier ist es wichtig, wie geht man das hin? Lässt man es einfach sein und schiebt die Leute an und zahlt am Schluss etwas, was sie zu essen haben, oder geht man weiter? Alterssicherungspolitik, ich komme nachher auf Verteilungspolitik, wie gross soll die Share sein? Haben Sie vielleicht gerade heute gelesen, ist ein Bericht rausgekommen von Avenir Swiss, Mittelstand in der Schweiz. Der Mittelstand ist relativ gross, der Bereich. Eine Frage, die sich dort immer stellt, ist ein guter Mittelstand, ist der gesichert? Ist die Gefahr, dass die Leute absinken, weiter ab? Was heisst, was braucht man für ein Einkommen, was man so dem Mittelstand gehört? Wie ist die Verteilung? Wie stehen wir hier in der Schweiz? Wie ist die Entwicklung in Zukunft? Armutsbekämpfung, Gesundheitspolitik. Interessante Frage, das heisst immer, die Gesundheitskosten sind viel zu hoch. Oder? Das ist ja wahnsinnig, wie viel das wir anfangen zahlen. Wenn wir in Zukunft schauen, ist das ein Bereich, der einem Angst macht, wie die Entwicklung prognostiziert wird. Aber umgekehrt können wir uns eine Gesellschaft vorstellen, wo, wie das eben auch zu Amerika teilweise predigt wird, nur die gute Versorgung haben, die können zahlen. Dann kann man sagen, ist Gesundheitspolitik vielleicht billiger zu haben. Auch hier etwas, wo relativ rasch dann sehr grundlegende Diskussionen gibt. Familienpolitik, Frauenpolitik, ich erwähne einfach ein paar Bereiche, als Sie sehen, in welchem ganzen Bereich wir tätig sind. Ich komme nachher auf einzelne im Detail noch zu reden. Sozialpolitik im engeren Sinn muss Not lindern und Existenz sichern. Wir müssen in einem Land wie die Schweiz, das so hoch entwickelt ist, eine gute Sozialpolitik haben im Sinne von Notlinderung und Existenzsicherung. Warum? Man könnte auch sagen, das überlässt man nur der Gesellschaft. Das sehen wir jetzt, wenn wir mehr in die südlichen Länder schauen. Wie schnell eine Gesellschaft destabilisiert wird, wenn die Leute Angst bekommen, sie werden fallen gelassen. Und das ist ja etwas, was jetzt gespürt wird in diesen südlichen Ländern. Man hat das Gefühl, es wird jetzt auf dem Buckel von diesen Leuten, die nicht nur viel dafür können, was passiert ist in den letzten Jahren, plötzlich gespart. Jugendarbeitslosigkeit 50%, keine Perspektive. Das ist sozialer Sprengstoff, der in einer Gesellschaft drin, vielleicht neu, wo das immer so war, oder früher, wo es gar nichts anderes gegeben hat, zu ertragen war. Ich bin überzeugt, bei uns in Europa, in Mitteleuropa, ist das auf Dauer nicht zu ertragen. Wir wissen, wenn wir ein paar Jahrzehnte zurückschauen, wie schwierige wirtschaftliche Zeiten sich nachher auswirken können. Und vor solchen Entwicklungen sind wir nach wie vor nicht gefeit. Insofern ist eine Sozialpolitik, die Notlinder, die den Leuten Garantie gibt, dass man sie nicht fallen lässt, dass man eben nicht von diesen 47% redet, wo es eh nicht mehr darauf ankommt, ist das eine der zentralen Voraussetzungen auch für gesellschaftlichen Frieden und für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wer auch immer, ob der Staat oder andere Player da verantwortlich sind, auf das komme ich nachher noch. Man redet allgemein von zwei Arten von Sozialpolitik. Eben von der präventiven und aktivierenden. Das ist das, was ich versucht habe darzustellen, was ich für besonders wichtig anschaue. Und dann natürlich eben auch das Netz von der materiellen Unterstützung. In der Schweiz reden wir von einem konservativen Wohlfahrtsstaat, der sich entwickelt hat, mit aber stark liberalen Zügen. Wir sind nicht Bevormundungs- und reine Versorgungsstaat, sondern wir versuchen, und das ist, glaube ich, die Grundlage von unserer Sozialpolitik, ein Netz schaffen, wo am Schluss die Leute darauf verlassen können, ohne Überbehütung hinzubringen. Und dort, wo die Tendenz oder der Trend in so eine Richtung wäre, dort ist, glaube ich, immer ist man aufmerksam und versucht, das hier Gegensteuer zu geben. Ein paar Zahlen. So die Ausgaben der Sozialpolitik. Im Jahr 2018 in der Schweiz 135 Milliarden Franken ausgegeben worden, vor allem auch im Gesundheitsbereich. Im Gesundheitsbereich sind rund 60 Milliarden, die dort investiert werden. Ein grosser Teil auch über Krankenkassen. Im Aargau haben sie von 1995 bis 2010 die Ausgaben rund verdoppelt. Ein rechter Teil ist auch wieder im Gesundheitsbereich, Krankenkassenprämienverbilligung, Ergänzungsleistungen, die vor allem im Alter sind, bei Leuten, die im Pflegeheim sind. Einer der wesentlichen Punkte, warum es dort im Alter bei uns nicht soziale Schwierigkeiten entstehen. Sozialausgaben sind im Aargau unter dem schweizerischen Durchschnitt. Wir sind eher ein ländlicher Kanton, trotz dieser städtischen Agglomerationen. Und dort ist in der Regel, aus Erfahrung, sind weniger Leute, die nachher in der Sozialhilfe landen. Es ist dort auch Nachbarschaftshilfe und eine gewisse soziale Kontrolle, die noch eine grosse Rolle spielt. Was sagt der Sozialbericht, den ich erwähnt habe, so den Zahlen? Einfach, dass man das einmal sieht. 1,9% der Aargauer Bevölkerung bezieht Sozialhilfe. Das ist nicht eine Riesenmenge, aber doch 1,9% auf 625'000 Einwohnerinnen und Einwohner ist nicht nichts. Aber vor allem interessant ist, wenn man nachher die Zahlen sieht, nur in Anführungszeichen 1,9% bezieht Sozialhilfe, obwohl 11,8% der Haushalte mit knappen finanziellen Mitteln von weniger als 2'500 Franken pro Monat leben müssen. 7,5% mit sehr knappen finanziellen Mitteln. Also es ist für viele Leute, sehr viele Leute, die schmal durch müssen, aber nicht Sozialhilfe beziehen. Obwohl sie möglicherweise, wenn sie gingen und würden sagen, es längt mir nicht, Sozialhilfe zu gut hätten. Sie wissen alle, was die Wohnungen kosten, auch schon im Aargau, nicht gerade so wie in Zürich. Gestern hat mir ein Kollege erzählt, er hat in Zürich eine neue Wohnung. Ja, gegen 3 Kinder, genau 6 Zimmer braucht 6'500 Franken im Algisgütli oben. Vor ein paar Monaten hat auch ein Ehepaar gesagt, auch in der Stadt Zürich, sie haben eine günstige Wohnung gefunden. 4,5 Zimmer am Hottiger Platz. Ich sage, wie viel zahlen ihr dafür? 4,500 Franken. Also man sieht, was Zürich heisst, eine Wohnung zu haben. Wir sind im Aargau noch besser. Aber mit dem Einkommen, das zur Verfügung steht, Leben in unserer Gesellschaft, das ist eine riesige Leistung von den Leuten, die das fertigbringen und die es sicher nicht verdient haben, als man einfach sagt, sie seien die, die es nicht mehr darauf ankommen. Wir haben, das ist das Ergebnis vom Sozialbericht und das schließt da eine Aussage, die ich am Anfang gesagt habe, wegen der Scheidungsquote, ein besonders hohes Sozialhilferisiko bei Personen ohne berufliche Ausbildung, das ist ja naheliegend, aber vor allem auch bei Alleinerziehenden. Auch interessant, ein Viertel der Sozialhilfebeziehenden schafft, also längt es nicht, wenn man schafft, auch wenn man voll schafft teilweise. Sozialhilfe hat häufig Überbrückungsfunktion, also Dauersozialhilfe ist bei den 1,9% nicht das, was das Normale ist. Grosse Unterschiede bei den Gemeinden, auf das habe ich schon hingewiesen. Man hat auch gesehen, dass das sehr unterschiedlich gemacht wird, je nach Grösse und Kleine der Gemeinde. An Teilorten ist Sozialhilfe ein Engagement für die Leute, an anderen Orten werden sie einfach abgespissen und heisst, sonst müsst ihr selber schauen. Ein wichtiger Punkt, wo wir im Aargau Wert darauf legen, der auch zentral ist, dass die Leute nicht von einer Stelle zu der anderen geschoben werden. Das ist ja Gefahr. Das ganze System, das Politische, das entwickelt sich über die Jahre hinweg. Es hat dort den Bereich, wo jemand arbeitet, dort ist die IV, dort ist die Sozialhilfe, dort ist die Arbeitslose, also die RAF, die regionalen Arbeitsvermittlungszentren. Am anderen Ort ist noch ein Sozialdienst, der sonst noch etwas macht. Dann kann man noch sagen, können bei den Kirchen, die haben auch Sozialdienst. Und überall ist ein bisschen jemand, der vielleicht in die gleiche Richtung arbeitet. Wir haben ein Projekt im Kanton Aargau, im oberen Wienental, das wir lanciert haben, unter dem Titel Pilotprojekt Pforte, wo das erste Mal in der Schweiz Sozialhilfe, die Arbeitslosenversicherung, also die RAF und die IV-Stelle zusammen eine Stelle betreibt für Leute, die Mühe haben, neue Stellen zu finden. Das ist eine Pforte für all die Bereiche. Die Leute suchen Arbeit. Die einen, weil sie sind über die IV angemeldet, die anderen sind ausgesteuert, die dritten sind einfach arbeitslos. Und die sind bis jetzt von einer Stelle die andere geschoben worden. Der klassische Fall ist ja der, jemand wird zuerst krank, da sagt man, gut, krank, das zahlt irgendeine Krankenversicherung, Krankenkasse, Krankentag. Wenn sie genug lang krank sind, sagt der Arbeitgeber, ja, das geht nicht mehr, oder? Dann verliert jemand die Stelle. Nachher ist er eine Arbeitslosenversicherung, wird ausgesteuert, dann merkt man, er ist immer noch halbes krank, oder ist bei der Arbeitslosenversicherung noch sagen, er könne arbeiten. Dann kommt die IV aus dem Zug, die sagt heute nein. Haufen kommen bei der IV nicht mehr unter, die vor 15 Jahren noch einfacher untergekommen sind. Dann ist noch der Sozialdienst, der nachher schauen muss. Und die sagen, oh, das ist schwierig, das ist jetzt 3 Jahre, hat der nicht mehr geschafft. Da findet man doch nichts mehr. Und da wollen wir mehr schauen, die Ressourcen und das Know-how zu bündeln, interinstitutionell von diesen verschiedenen Orten zusammenarbeiten. Und wir stellen dort etwas fest, auch eine interessante Feststellung, eigentlich eine sehr tragische, weil man häufig auch etwas anderes hört. Ihr seht nachher die Zahlen, was die Jugendarbeitslosigkeit betrifft. Da wissen wir, sind wir in der Schweiz ja im Verhältnis zum Ausland, aber auch mit den absoluten Zahlen sehr gut dran. Und viele Junge, die mal arbeitslos sind, finden bei uns relativ schnell wieder eine Stelle. Wo haben wir aber die grösseren Probleme? Wo wir jetzt festgestellt haben, das ist bei 50 plus. Es wird immer davon geredet, wir haben zu wenig Fachleute. Und brauche ja die Eltern, man sollte bis 67, 68 arbeiten. Also wenn wir die Leute noch haben, sagen wir zu wenig Arbeitskräfte. Die Realität ist eine andere. Leute über 50, über 55, noch zu platzieren in Betrieb, ist unwahrscheinlich schwierig. Wir haben jetzt ein Programm 50 plus, das wir auf die Beine gestellt haben. Wir sehen, das ist fast das grössere Problem von der Dauerarbeitslosigkeit als die Jungen bei uns. Im Ausland ist das andere, reden alle von der Jugendarbeitslosigkeit. Die haben wir das gleiche Problem auch. Aber bei uns ist es für die älteren Leute noch besonders tragisch, weil es überall heisst, wir brauchen die jetzt überall und man es gar nicht glaubt, dass die keine Stelle finden. Und es ist besonders tragisch, wenn die Leute mal ausgesteuert sind. Die haben viel gespart. Etwas auf die Seite für das Alter. Die müssen das nachher brauchen. Mit 55. Da, wo sie gespart haben fürs Alter, müssen sie brauchen, weil sie keine Stelle mehr finden, obwohl Stellen suchen. Und wo sie sich bewerben, heisst es überqualifiziert. Ja, der hat so einen hohen Lohn gehabt, der ist doch nicht mehr zufrieden, wenn er jetzt mit einem tieferen Lohn kommt, arbeiten. Wir haben letztens eine Klassenzusammenkunft von der BITS-Klasse, von 14, die hoch sind, zwei über ein Jahr arbeitslos mit guter Ausbildung, verzweifeln hier, finden nichts mehr. Und das ist nicht nur ein Einzelfall oder nicht nur eine Besonderheit, sondern das stellen wir fest, der RAF, ein neues Phänomen. Und man redet vom Gegenteil und sagt, alle Leute brauchen wir das letzte Aufgebot aus demografischen Überlegungen. Das ist nicht die Realität des Arbeitsmarktes. Bildungspolitik, habe ich schon gesagt, wir haben ein sehr gutes Bildungssystem, was die Lehre betrifft. Das duale Bildungssystem ist ein grosser Vorteil gegenüber den Ländern, wo alle einfach Matur machen und studieren, ob man sie braucht oder nicht. Aber auch da müssen wir schauen, dass eine gute Grundausbildung da ist. Es ist interessant, auch die Studie zum Mittelstand hat aufgezeigt, ein Phänomen, das gefördert wird, dass man aus dem Mittelstand absteigt. Früher hat jemand, der eine gute Lehre gemacht hat, hat in der Regel zum Mittelstand gehört. Guten Lohn gehabt. Heute braucht es nicht nur die Lehre, es braucht nachher auch noch höhere Berufsschule, Fachschule, vielleicht eine Fachhochschule. Und die Lehre allein, nur die Lehre, die super ist, die Grundlage ist für eine gute Bildungspolitik, bietet Gefahr, dass man nachher lohnmässig nicht mehr in dieser Kategorie ist, wo früher ein guter Mittelstand, das heisst vielleicht einmal ein Häuschen leisten können, noch immer auf dem Land, das ist eher gefördert. Also wir müssen schauen, dass die Leute, die Lehre machen, auch in einer guten Art weitergebildet werden, können aufsteigen, eine Perspektive haben in ihrem Berufsleben. Und wir müssen schauen, das ist das, was ich auch vorhin schon gesagt habe, dass Kinder nicht schon früh den Anschluss verpassen. Man sagt dann frühe Förderung, also man schaut dort, was wirklich schwierig ist, als die Kinder vorhin, sechs in Spielgruppen, sechs mit Krippen, sechs mit der sprachlichen Ausbildung, nicht schon, wenn sie in den Kindergarten oder in die Schule kommen, eigentlich schon fast keine Chance mehr haben. Ich glaube, das ist etwas, was auch, wenn man langfristig Bildungspolitik machen will, sehr wesentlich ist. So die Jugendarbeitslosigkeit, das sind die Zahlen vor der Krise. Schon interessant, als die Jugendarbeitslosigkeit auch in Ländern wie Schweden, Finnland, wo man sich das sehr fortschrittlich anschaut, sehr hoch ist. Den Grund habe ich vorhin erwähnt, nicht ein Berufsbildungssystem, sondern ein System, das primär nur auf Gymnasien, auf Universitäten setzt, wo man die Leute nachher nicht im Berufsleben einsetzen kann. Man sieht die Schweiz hier immer in einer sehr guten Position. Wir sind im Jahr 2009 noch besser geworden. Hier Spitze. Wir sehen Spanien, wie sie das entwickelt hat. Heute redet man von über 50%. Und die haben dann nicht die Jugendarbeitslosigkeit, die wir bei uns haben, die 3-4 Monate sind. Und dann finden sie wieder etwas. Sondern die haben eine völlige Perspektivlosigkeit. 30, 35 finden keine Stelle, müssen noch zuhause wohnen. Als das etwas ist, das auch den sozialen Sprengstoff birgt, das ist klar. Und 2011 eben nochmal schlimmer. Und vor allem das Verblüffende in der Schweiz ist die Jugendarbeitslosigkeit noch weiter runtergegangen. in dieser Zeit, wo im Ausland die Entwicklung gegenläufig ist. Also ich glaube, da haben wir viel erreicht und haben auch viel gemacht. Gerade der Kanton Aargau hat verschiedenste Mittel eingesetzt mit dem Ziel, jeder Jugendliche eigentlich muss eine Lehre machen. Wir haben die Brückenangebote bei der Schule für Berufsbildung. Wir haben für ganz Schwache nachher andere Möglichkeiten, auch im Bereich von diesen Angeboten, die aus gesellschaftlichen, kirchlichen Kreis angeboten werden. Und als es das gelingt bei der Jugendarbeitslosigkeit, in dieser Zeit, wo wir jetzt sind, mit dem Tableau, was die Schweiz betrifft, auf 3% runterzukommen, das ist kein Zufall. Da muss man arbeiten, dafür müssen wir auch in Zukunft arbeiten. Aber eben, das ist die Jugendarbeitslosigkeit und wir haben die andere Seite vom Alter, das habe ich erwähnt, bei den älteren Leuten, wo wir auch schauen müssen, vielleicht vermehrt noch schauen, wo wir dran sind, auch neue Möglichkeiten aufzubauen. Wirtschaftspolitik. Wir sind im Aargau, das ist vielen Leuten nicht bewusst, einer der stärksten Industriestandorte, nicht nur schweizweit, sondern von der Anzahl der Leute, die im industriellen, gewerblichen Bereich arbeiten, sogar von ganz Europa. Wir haben im Aargau 36% der Beschäftigten, die im industriellen, gewerblichen Bereich arbeiten. In der Schweiz sind es 26% und in Europa sind es 24%. Man redet immer vom Dienstleistungsland, Schweiz, oder? Aber die Realität im Aargau ist, viel mehr als in anderen Kantonen und in Europa arbeiten im industriell-gewerblichen Bereich. Vor allem auch viel in Firmen, die exportieren, die also vom Weltmarkt abhängig sind. Auch heute sind die Firmen da, wir haben keine Entlassungswelle gehabt bis jetzt, trotz dieser Schwierigkeit mit dem starken Franken. Aber wir dürfen uns hier nicht in Sicherheit wiegen. Und eine Wirtschaftspolitik heisst für uns im Kanton Aargau, dass wir wetten, mithelfen und beitragen, vor allem mit dem KMU-Bereich, dass die KMU die besten Möglichkeiten haben, um ein Wissen herzukommen. Die neuen Entwicklungen, die in den Fachhochschulen sind, dem PSI, Paul-Scherrer-Institut, BDI im Aargau, wo aber auch die Universitäten sind, in den neuen Technologien, Stichwort ist Nanotechnologie, in der Energietechnologie, wo jetzt die ABB ganz neue Entwicklungen macht, da muss raus in die KMU-Landschaft. Wir haben x KMU, vielen ist das nicht bewusst, in Dörfer raus. 100, 150, 200 Mitarbeitende, die Marktführer sind bei ihren Produkten weltweit. Aber die müssen der Konkurrenz der internationalen immer eine Nasenlänge voraus sein. Das könnte man mit diesen Kosten bei uns mag man nicht sagen. Und früher hätte man noch sagen, ja, das ist so hohe Qualität, das kann man nur in der Schweiz machen. Vielleicht noch im Deutschen, oder? Aber auch nur in Baden-Württemberg. Sonst auch nicht. Heute machen die Chinesen Haufen von diesen Sachen auch. Und wenn man nicht immer wieder weiter sich entwickeln kann, wieder neues Zeug aufnehmen kann, die Transformation von der Forschung, Entwicklung rein in die KMU-Landschaft, dann nachher ist Gefahr in einem Kanton mit 36% Beschäftigten, als das plötzlich ein Klumpenrisiko wird. Nicht die Einzelfirma, aber der industriell-gewerbliche Bereich. Und darum setzt der Aargau, setzt der Regierungsrat darauf, gerade in den industriellen Bereich, alles dazu einzutragen, nicht reinzuschnorren, Entschuldigung, wenn ich es so sage, aber mitzuhelfen, dass der Wissenstechnologietransfer möglichst gut geht. Weil man hat festgestellt, der Bundesrat in einer Studie zum Thema Cleantech, dass die Schweiz zwar Spitzen ist bei den Entwicklungen und bei den Forschungsergebnissen in vielen Bereichen, aber der Übertrag von den Ergebnissen in die Industrie viel weniger gut funktioniert als in anderen Ländern. Solarpanels sind in der Schweiz erfunden worden. Seinerseits eine Quarzuhren. Aber das ist nachher in Japan und überall im Ausland umgesetzt worden. Dort sind die Arbeitsplätze entstanden. Dort hat man nachher Geld gemacht mit diesen Produkten. Und das darf in Zukunft, wenn es neue Entwicklungen gibt, möglichst wenig mehr passieren. Integrationspolitik habe ich darauf hingewiesen. Das ist für mich etwas Wichtiges nach wie vor. Auch in Zukunft werden wir die Migration haben und sind wir darauf angewiesen, dass die Leute in einer guten Art bei uns in die Gesellschaft können integriert werden. Die Herausforderungen der Zukunft, auch hier ein paar Stichwörter. Jugendarbeitslosigkeit, sehr eine positive Entwicklung, aber man muss in Zukunft darauf achten, dass wir hier nicht neue Probleme generieren, vor allem eben, wenn wir sehen, wie es im Ausland aussieht. Ungleichverteilung. Wir haben im Aargau 5,8% der Haushalte, die rund die Hälfte des Vermögens haben.
Jetzt kann man sagen, das ist auch eine einseitige Verteilung. Aber wir sind noch gut dran. Es hat andere Kantone, wo das einseitiger ist. Wir haben weniger extremes auseinanderklaffen, eine Ungleichverteilung als in anderen Kantonen. Das ist ein Zeichen, dass wir ein mittelständischer Kanton sind im Aargau. Aber im gleichen Sinn, wie ich schon gesagt habe, wir müssen aufpassen in diesem Bereich, dass wir nicht eine Gesellschaft haben, wo wir auseinanderdriften. Das wird in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft so schnell so unwahrscheinliche Spannungen führen. Und da muss man rechtzeitig schauen und müssen vor allem auch die Leute, die sehr viel Geld haben, sich bewusst sein, dass sie nur glücklich werden mit ihrem vielen Geld, wenn man merkt, dass die Gesamtgesellschaft auch etwas davon hat. Und man nicht eben an Amerikan können Mauern bauen, um die Villenquartiere herum und aussen verrottet Städte. Das wäre bei uns nicht tragbar. Das ist offenbar in anderen Ländern möglich. Das Thema Altersarmut. Da ist am gleichen Tag fast, sind zwei Aussagen in den Zeitungen gewesen, die interessant sind von zwei Ländern, die ja ähnlich sind. Schweiz und Deutschland, haben wir das Gefühl, das sind nicht Welten. Das sind die, die am ehesten noch vergleichbar sind. Die eine Aussage war von der Frau Professor Büttler von der Universität St. Gallen. Altersarmut in der Schweiz ist besiegt, das ist überhaupt kein Thema mehr, da müssen wir nicht darüber diskutieren. Es ist eher umgekehrt, die Alten haben zu viel Geld, oder? Und die Jungen müssen zahlen für die Alten. Also von dem, das ist kein Thema jetzt in der Sozialpolitik. Und zwei Tage vorher war im Spiegel von der deutschen Bundesministerin für Arbeit und Soziales. Altersarmut gehört ganz oben auf die Agenda. Das Hauptthema in Deutschland. Hat jetzt jemand recht, hat jemand falsch? Nein, natürlich nicht. Es haben beide eigentlich die Worte gesagt, aber das Entscheidende ist, wir haben in der Schweiz ein System, das bewusst versucht, die Altersarmut zu vermeiden. Das ist nicht einfach so, weil bei uns die alten Leute reicher wären, sondern es ist ein System, das in vielen Fällen hilft. Wir haben die AHV, die allein reicht aber nicht. Also wenn jemand nur die AHV hätte, wir wissen, wie hoch die sind. Das sind manchmal Leute, die nicht die maximale AHV haben. Von dem kann man nicht leben. Die zweite Säule, die ist obligatorisch seit 1985. Viele Leute, die heute im Alter sind, haben wenig zweite Säule. Vor allem auch Frauen oder gar keine. Dritte Säule, das ist natürlich so, das sind in der Regel die, die es eigentlich gar nicht brauchen, oder? Die sonst schon bei der Pensionskasse sehr gut drin sind. Warum ist die Altersarmut bei uns nicht so ein Problem, wie es in der Realität so schwer ist? Das sind Ergänzungsleistungen. Ergänzungsleistungen, die relativ gut Auffang geben bei Leuten, die sonst knapp durchkommen. Wo auch wenig Leute Sozialhilfe haben im Alter, im Unterschied zu Leuten, die eben noch keine Ergänzungsleistungen können haben, weil sie noch nicht im AHV-Alter sind. Das gibt es in Deutschland in dieser Form nicht. Und darum ist in Deutschland die Altersarmut ein Hauptthema wieder geworden. Also von Leuten, wenn Sie in Berlin schauen, sehen Sie das. Das sehen Sie bei uns wahrscheinlich weniger. Aber es ist ein Thema, das ich damit sagen will, die Sozialpolitik, wie sie ausgestaltet ist, kann relativ rasch ein Problem als geringer erscheinen lassen oder als sehr schlimm erscheinen lassen. Und wenn wir da nicht aufpassen, in welchem Bereich wir Lücken haben, dann kreieren wir plötzlich wieder solche Situationen, auch in einem Land, das wirtschaftlich gut geht. Also insofern ist meine Aussage, die Altersarmut ist dann besiegt, wenn wir unser System aufrechterhalten. Sie kann aber rasch wiederkommen, wenn man meint, es sei kein Problem und wir können dort radikal abbauen. Und darum ist ja das Alter natürlich etwas Wesentliches, wenn man sieht, wie die demografische Entwicklung wird sein im Kanton Aargau. Bis ins Jahr 2035 haben wir eine Verdopplung von den über 65-Jährigen im Kanton Aargau. Und über 80-Jährige sehen Sie, dort ist die Steigerung noch grösser. Also wie es den alten Leuten geht, ist ein wesentlicher Punkt. Und logischerweise darf es nicht so sein, dass den Alten zu gut geht und den Aktiven zu schlecht. Aber auch umgekehrt, das führt zu noch so grösseren Problemen. Also demografischer Wandel und die Frage von der Finanzierung von der Alterspolitik ist ein ganz zentraler Punkt. Grenzen von der staatlichen Sozialpolitik ist ein gesetzlicher Rahmen, der eine Mehrheit braucht, wenn man etwas ändern will. Vor allem aber auch das Geld. müssen wir haben. Das braucht man. Sonst nachher kann man keine Sozialpolitik betreiben, dort, wo es um Finanzierungen geht. Aber man kann sie vielleicht betreiben, dort, wo es darum geht, gute Voraussetzungen zu schaffen. Man braucht eine gesellschaftliche Akzeptanz. Das heisst, Missbrauch muss bekämpft werden. Und das ist für mich wichtig. Es darf nicht eben so, wie ich es zitiert habe, aus den USA, die staatliche Hilfe darf nicht schlecht gemacht werden. Jede Person, jeder von uns, das müssen wir uns bewusst sein, kann in eine schwierige Situation kommen. Und da über die Leute herziehen und nicht selber für sie schauen können, das ist immer einfach. Für die, die auf der glücklichen Seite sind vom Leben, aber für die anderen ist das schwierig. Und was heisst das jetzt, weil die staatliche Sozialpolitik Grenzen hat? Es braucht eben viel darüber raus. Kennen Sie, es braucht Kirchen, die in ihrem Bereich, aus ihrer Überzeugung heraus, eine Sozialpolitik betreiben, die vor allem auch die menschliche, die zwischenmenschliche Seite ins Zentrum stellt. Wo dort Möglichkeiten aufnimmt, wo eben gerade die Sozialpolitik vom Staat Löcher hat, wo das Netz reisst, wo die Leute über die institutionelle Unterstützung heraus auch persönliche Hilfe brauchen. Ohne freiwillige Arbeit, gerade auch in diesem Bereich, könnte unsere Gesellschaft, und da muss man sie immer wieder vor Augen haben, nicht existieren. Man geht davon aus, im Aargau, dass 380'000 von diesen 625'000 Aargauerinnen und Aargauer, 63% der Bevölkerung, irgendeine freiwillige Arbeit leisten. Überlegen Sie sich jetzt, was man, wenn man da müsste zahlen, alles, oder die Leute einstellen, Teilzeitbeschäftigte, undenkbar. Also es braucht das persönliche Engagement und da sind Kirchen, sei es Landeskirchen, wo weil sie Steuern können beziehen in einer besonderen Verpflichtung sind, das muss ich immer wieder sagen, die haben nicht das Recht, Steuern zu beziehen, einfach nur weil sie Landeskirchen sind, sondern übernehmen mit dem auch spezifische Aufgaben im sozialen Bereich. Aber auch andere religiöse Gemeinschaften, Freikirchen, sind ganz zentral hier auch gefordert, hier können die Basis legen, die eine Gesellschaft auch braucht, neben der staatlichen Sozialpolitik. Es braucht auch Projekte in einem Umfang, wo man institutionell handeln kann. Nicht nur hier bei uns, sondern ich glaube, es gehört dazu, so einer guten Sozialpolitik, dass man auch sieht, in der Schweiz, aber auch im Ausland, braucht es Hilfe, die Organisationen können leisten, die auf Geld, auf Spenden angewiesen sind. Und da wissen wir, als Schweizerinnen und Schweizer grosszügige Spenderinnen und Spender sind. Es braucht aber auch außerhalb der Kirchen nichtstaatliche Organisationen, die mithelfen, gute Ideen aufzubauen und umzusetzen. Der Otto Ineichen, leider verstorben allzu früh, kennen Sie, er war einer, der immer wieder Zeug angerissen hat. Es ist nicht immer alles gerade so funktioniert, wie es sollen. Das gehört dazu, aber er hat Ideen gehabt und hat darauf hingewiesen, wo eben nötig ist, dass man auch gesellschaftlich tätig werden kann. Solche Leute, die so eine bürgerliche Philanthropie haben, die braucht es in einer Gesellschaft. Immer wieder Leute, die uns anreissen, aufreissen. Das hat es in früheren Jahrhunderten schon gegeben, mit gemeinnützigen Gesellschaften, Institutionen. Ich glaube, das ist wichtig, dass das auch heute, man sich bewusst ist, ohne das geht es nicht. Das Plakat noch von einer andere Organisation, die gerade jetzt hängt, habe gerade eines gesehen, als ich hierher gefahren bin. Warum zeige ich das noch? Wir müssen uns immer bewusst sein, was unsere Gesellschaft auszeichnet. Anders als zum Beispiel im asiatischen Raum, in China, ist die christliche Grundüberzeugung, dass wir eine gesellschaftliche Solidarität brauchen, dass wir alle mitverantwortlich sind, wie es den Leuten in unserem Land geht. Nicht nur als Staatsbürger und Steuerzahler, sondern als Mitmenschen. Nicht nur für, wie es unseren Familienangehörigen geht. Oder nur gerade allenfalls noch irgendeinem Cousin. Sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Solidarität. Und das ist nicht einfach gegeben oder immer so gewesen. Das ist die Basis des christlichen Menschenverständnisses. In China ist das völlig anders. Dort, wo die Gesellschaft vom Konfuzianismus prägt ist, dort ist die Familie, der Clan, Beziehung zur Person, ist das Entscheidende. Und nicht die gesellschaftliche Solidaritäts-Mitmenschentum oder eben die christliche Nächstenliebe. das prägt unsere Gesellschaft durch. Eben Leute, die schon lange aus den Kirchen austreten sind und sagen, ja, das Zeug interessiert mich nicht, gibt es sowieso nicht. Auch die sind bei uns meistens viel christlicher geprägt, als sie selber sich das überhaupt können vorstellen. Das ist eine Tatsache. Unsere Gesellschaft basiert auf diesen Grundwerten. Und da müssen wir immer wieder darauf hinweisen. Und einer der Grundwerte, der steht in der Verfassung. Dort steht nämlich nicht in der Präambel, die Stärke der Schweiz bemisst sich nach dem Wirtschaftswachstum oder nach der Anzahl Millionäre. Sondern Stärke vom Volk misst sich am Wohl der Schwachen. Und es hat neben der Grundaussage, dass das der Gradmesser ist, wie der Zustand ist von einer Gesellschaft, wie wir mit den Schwachen umgehen, ist auch etwas Interessantes. Es ist nicht die Stärke des Staates, sondern die Stärke des Volkes, von uns allen, von jedem Einzelnen, bemisst sich dann an, wie wir selber als Bürgerinnen und Bürger, aber auch als Menschen mit den Schwachen in der Gesellschaft umgehen. Und also in einer Verfassung, dass es so steht, in einer Verfassung, die vom Volk beschlossen ist, das ist bemerkenswert und da müssen wir immer wieder darauf hinweisen. Und unsere Verfassung nimmt nicht nur den Staat in die Pflicht, nicht nur den Kanton in die Pflicht, nicht nur die Gemeinden in die Pflicht, sie nimmt uns alle in die Pflicht. Und darum danke ich Ihnen für Ihr Engagement in Ihrem Bereich und ich danke Ihnen, dass Sie heute so eine Veranstaltung durchführen und ich danke Ihnen, dass ich ein paar Worte zu Ihnen reden durfte. Besten Dank.